Nordwickel, der Podcast mit Vanessa und Verena.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Krautwickel-Podcasts. Hier spricht Verena und wie immer in der anderen Leitung ist meine wundervolle Schwester Vanessa.
Hello, hello, hello. Willst du gleich mal erzählen, warum diese Folge ein bisschen später kommt als gewöhnlich? Wobei unsere anderen Folgen sind auch irgendwie ziemlich unpünktlich gewesen die letzten Male.
Ja, und es tut mir auch voll leid. Die Menschheit war gegen mich, dass diese Folge schlecht oder pünktlich rauskommt. Irgendwie 13 ist ja sowieso so eine Unglückszahl, aber es stand nicht auf einem guten Stern geschrieben. Mhm. Das sagt man nicht so im Deutschen, aber egal. Auf jeden Fall, da kommen wir auch zu unserer ersten Kategorie.
Die Begegnung der Woche.
Und zwar folgendes, Vanessa und ich wollten eigentlich gestern Abend eine Folge aufnehmen. Ich hatte schon das Skript dazu geschrieben und dann hat uns die Deutsche Bahn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich lief es voll gut, also ich war gestern Vormittag in München und habe da Freunde getroffen und wir haben Keramik bemalt und das war voll schön und ich habe extra einen früheren Zug genommen, weil ich mir ein bisschen unsicher war mit der Zugverbindung und als ich dann an meiner letzten Station angekommen war, in Appenweier, das ist kurz vor Straßburg, ist dann plötzlich der Zug nicht gekommen. Und es war um 21.11 Uhr und es gab keine Informationen in der App dazu, es gab keine Informationen am Bahnhof. Es wurde ganz kurzzeitig, ich glaube für 5 Minuten oder 10 Minuten, wurde oben was angezeigt, dass es aufgrund einer Störung zu Verspätungen und Ausfällen kommen kann. Aber das ist dann auch verschwunden und dann war auch plötzlich die Anzeige weg und dann hieß es, ja, der nächste Zug kommt um 5 Uhr morgens.
Das hört man ja immer sehr gerne.
Ja, Mist. Dann habe ich noch meine Deutschen Bahn-App gesehen und auf Google. Und da stand halt drinnen, dass es noch einen Bus gibt, der halt von der Deutschen Bahn betrieben wird. Es gibt ja manchmal, wenn die quasi nicht genügend Züge haben, fährt ja immer so Schienenersatzverkehr.
Na, ich glaube nicht, wenn die nicht genügend Züge haben, sondern wenn sich so ein Zug nicht lohnt.
Ja, genau. Auf jeden Fall sollte dieser Bus um 22 Uhr kommen. Und wir standen dann an dieser einen Busstation und haben halt alle gewartet, dass dieser Bus kommt um 22 Uhr. Das heißt, wir haben schon eine Stunde gewartet und dieser Bus ist auch nicht gekommen.
Fuck.
Und es stand keine Information dran in der DB-App, dass der Bus ausfällt oder irgendwas, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich ja noch irgendjemanden anrufen können, den ich irgendwie aus Straßburg kenne, ob der oder diejenige mich abholen kann. Aber um 23 Uhr habe ich mich halt nicht mehr getraut, da jemanden anzurufen, weil die Person ja auch schlafen möchte. Und dann standen wir da am Bahngleis und das ist nicht so wir, ich und noch zwei Hansel, sondern standen da einfach am Anfang, als quasi der Zug kommen sollte, standen da 60 Personen am Gleis. Und dann mit der Zeit sind immer mehr Autos gekommen und haben Personen abgeholt. Das waren halt dann diejenigen, die halt einen Partner irgendwie in Kehl hatten oder so, weil das war halt wirklich nicht weit Kehl. Ich sollte ja bis nach Kehl fahren. Das sind mit dem Auto 15 Minuten. Und dann wurden halt alle, die halt keine Touristen waren, sondern in der Nähe wohnen und halt Eltern hatten oder Freunde hatten, mittlerweile mit dem Auto abgeholt. Und dann standen halt nur noch so 30 Personen ungefähr am Gleis. Aber diese 30 Personen mussten ja auch irgendwie wegkommen. Und alle Taxileitungen waren belegt. Man konnte keine Taxis mehr bestellen. Es hatten einige auch gesagt, dass die nicht rangehen, weil logischerweise nicht nur bei uns ist ja dann der Zug ausgefallen und Leute standen am Gleis, sondern auch an den anderen zwei Stationen davor. Und die Leute müssen ja an ihr Ziel kommen. Und dann haben wir zuerst gewartet und letztendlich sind dann doch zwei Taxis gekommen. Also so ein Taxifahrer, der hatte so ein Großraumtaxi und ist dann, glaube ich, dreimal gefahren, um alle Leute nach Kehl zu bringen. Und jetzt kommen wir zu der Begegnung meiner Woche, weil es war halt schon um 23 Uhr und um Mitternacht fährt die letzte Tram, soweit ich weiß, nach Straßburg rein. also um 23.40 Uhr. Das heißt, wenn ich bis um 23.40 Uhr nicht in Straßburg gewesen wäre, hätte ich halt rüberlaufen müssen, was das auch nicht so lange gedauert. Ich glaube, es würde eine halbe Stunde dauern oder 40 Minuten. Also es wird auf jeden Fall noch klappen, dass du an dem Tag ankommst, aber es ist halt nicht so angenehm. Und dann war da halt so ein Typ, der hat das so voll organisiert mit den Taxis, weil der halt super gut Deutsch sprechen konnte und sehr gut Französisch. Und das Problem war so ein bisschen, dass sehr, sehr viele Leute, die dort standen, die konnten alle kein Deutsch. Weil die Taxifahrer konnten nur Deutsch, aber die wollten ja alle nach Kehl, weil die nach Straßburg weiter wollten. Deswegen hatte der so ein bisschen übersetzt und das Ganze organisiert. Und der war eigentlich recht jung, also so in meinem Alter würde ich so schätzen. Und dann hat er halt gesagt, als das Großraumtaxi zum zweiten Mal gekommen ist und wir waren so 20 Personen noch ungefähr, dass er jetzt findet, dass jetzt alle Frauen fahren sollten, weil als Frau nachts alleine am Bahnsteig zu stehen oder überhaupt nach Straßburg reinzukommen, ist halt viel unsicher als die Männer.
Okay, das finde ich irgendwie nett.
Das fand ich mega nett, dass er das gesagt hat. Also ich war auch so richtig so, ich muss jetzt in dieses Taxi einsteigen, weil ich will nicht nachher alleine, wenn das Taxi dann nochmal kommt oder kein anderes kommt, alleine noch mit zwei mir unbekannten Männern am Bahnsteig stehen müssen.
Ja.
Verstehst du? Und das fand ich voll nett. Also es waren nur noch drei Frauen da. Also ich, eine ältere Frau, die war so um die 40 und noch eine Frau, die war aber mit ihrem Freund da. Aber das fand ich voll das nette Kommentar. Und dann hat derjenige quasi freiwillig auf das Taxi verzichtet und hat quasi nochmal gewartet, bis der Fahrer gekommen ist.
Ja.
Damit quasi die Frauen erstmal nach ins Taxi kommen können.
Oh, voll.
So, weil nett. Ich habe ja kein Taxi organisiert. Das haben ja die dort, was heißt organisiert? Also die Taxi, man hat es sich dann abgesprochen, weil ich dachte. Das lohnt sich jetzt nicht, wenn ich jetzt nochmal mich dranhänge an eine Taxi-Hotline, wenn die anderen schon gesagt haben, sie haben es versucht und es ist niemand rangegangen. Weil ich hatte ja noch immer Hoffnung, dass dieser Bus kommt bis um 22 Uhr. Und also um 22.18 Uhr sollte der fahren. Und der ist halt dann einfach nicht gekommen. Und dann letztendlich war ich dann um kurz vor Mitternacht dann hier zu Hause. Und deswegen konnten Vanessa und ich keine Folge aufnehmen. Und deswegen konnte ich auch keine Folge bisher schneiden. Ja, und das fand ich aber voll nett, dass der Typ das gesagt hat, weil ich das dann voll wertschätzend fand und es ja auch einfach Tatsache ist. Also klar, die anderen beiden hätten auch ausgeraubt werden können von jemand anderem, aber man fühlt sich als Frau dann doch unsicherer, als man sich als Mann fühlt. Und ich hatte da, glaube ich, auch schon mehrere Gespräche mit Männern und habe so gesagt, ja, ich finde es um die Uhrzeit halt nicht so geil, in irgendwelchen Städten dann nach Hause zu gehen, wo da so andere Männer mir gesagt haben, nö, also das Problem hatten sie noch nie.
Okay, aber ich meine, es ist ja schon mal gut zu wissen, dass das ziemlich selten vorkommt. Weißt
ja,
du?
Ja.
Und dass es dir vielleicht nicht mehr passieren wird. Ja.
Das ist jetzt nicht ganz so niceste Begegnung der Woche gewesen und die Story an sich ist auch nicht lustig. Ich weiß nicht einmal, ob sie interessant ist, aber das ist der Grund, warum die Folge jetzt so spät kommt und es tut mir leid.
Ja, kein Problem. Naja, wollen wir mit unserer nächsten Kategorie dann weitermachen?
Ja, sehr gerne.
Weird Things on the Internet.
Also, bei Weird Things on the Internet habe ich immer wieder so komische TikToks auf meine For You-Page gespült bekommen. Weißt du, was morgen ist, Verena?
Ja, der 1. Oktober.
Genau, und weißt du, was am 1. Oktober beginnt?
Der Herbstanfang?
Nein, Winter Arc. Hast du schon mal davon gehört?
Nein, was ist das?
Also, anscheinend ist Winter Arc ein Zeitraum vom 1. Oktober bis, manche sagen bis 1. April, andere sagen bis zum Frühlingsanfang. Es ist eigentlich mehr so für so Leute gedacht, die quasi ins Gym gehen. Ich habe auch irgendwie meistens nur so Gym-Leute gesehen, die diese Reels erstellt haben. Es geht darum, die dunkelsten und kältesten Tage und Monate des Jahres dazu zu nutzen, so hart zu trainieren wie niemals und seine Ziele zu verfolgen. und dann ein ganz komplett anderer Mensch zu sein, wenn der Sommer quasi wieder kommt.
Hä, und wie heißt das Winter?
Arc.
Arc, also A-R-C.
Genau, also quasi Winterbogen, wenn man es sozusagen übersetzt.
Okay, und das Ziel, also es ist quasi eine Challenge?
Ja, so ein bisschen, das ist wie so eine Art Challenge. Also es gibt ganz viele Leute, die dann irgendwie ihre eigenen Ziele aufbauen und so. Also ich meine, normalerweise ist es halt so ein bisschen wie so, weißt du, diese Leute, die sagen so, ja, ich werde fit und so ab 1. Januar und ziehe komplett durch. Das ist aber jetzt quasi dieses Winter Arc. Und also ich glaube, es ist vor allem für Gym-Leute gedacht, aber ich hatte jetzt halt vor allem irgendwie Männer gesehen, die das gemacht hatten. Und dann hatte irgendwie so eine Frau so ein TikTok gepostet, dass sie auch Winter Arc durchzieht. Und dann hat irgendwie so ein Typ drunter kommentiert, so von wegen so, ja, weil das ist nur für Männer. Und dann hat eine gemeint so, ja, willst du jetzt weinen deswegen oder so. Das fand ich irgendwie auch ganz lustig. Da haben ganz viele so verschiedene Regeln aufgestellt. Also zum Beispiel eine Regel ist, dass du mindestens 3 bis 5 Mal im Gym trainieren musst, dass du clean essen musst, dass du meditieren musst, dass du deine Ziele im Auge behalten musst. Und ganz viele haben geschrieben, dass du auf gar keinen Fall eine Beziehung haben darfst. Und wenn du eine Beziehung hast, sollst du sie beenden. Weil wenn du eine Beziehung hast, kannst du dich nicht mehr auf deine Goals, also auf deine Ziele konzentrieren und so. Und dann hat einer irgendwie die Kommentare geschrieben, so, ja, aber ich werde doch nicht mein Mädchen verlassen. Wegen diesem Ziel hat einer geschrieben, ja, dann bist du eine weak person.
So,
ja.
Hä, was für ein krass,
ja, genau.
Toxisch männlicher Shit ist das denn?
Ja, das fand ich irgendwie auch so. Das ist quasi so, ja, wir bilden unsere Routine. Und dann dachte ich mir auch so, ja. Also, ich meine, ich finde so an sich, so den Start oder dass man etwas startet im Oktober und halt nicht am Anfang des Jahres, finde ich eigentlich ganz cool so. Ich finde aber auch, dass man, wenn man jetzt irgendwelche neuen Ziele hat oder so, hilft es mir persönlich schon, dass ich sage, ich starte damit am Anfang der Woche oder so. Oder am Anfang des Monats. Das finde ich schon hilfreich. Und ich finde so 1. Oktober eigentlich auch einen schönen Tag, um etwas Neues zu starten. Oder wenn die Leute was Neues starten. Ich zum Beispiel fände es viel besser, das am Montag zu starten. Einfach weil das so Montag für mich der Beginn der neuen Woche ist. Und nicht am Dienstag, weil der 1. Oktober ist ja Dienstag. Und deswegen fände ich das halt irgendwie besser, am Montag zu starten. Aber naja, das ist ja eine persönliche Präferenz von mir hier. Genau, finde ich das eigentlich ganz gut, aber ich finde so welche krassen Challenges oder so, wo man dann sagt, so richtig toxisch, so ja, jetzt ziehe ich durch und keine Ausnahmen, was weiß ich, wie hart ich trainieren muss und das tun muss und dies tun muss und so. Die Bedenken finde ich ganz oft nicht, dass es ja im Leben auf eine gewisse Balance ankommt und auch, dass es ja ein Marathon ist und kein Sprint. Und wenn ich sage zum Beispiel, ja, okay, ich ziehe jetzt komplett durch mit dem und dem und dem, es kommt immer irgendetwas im Leben dazwischen oder man hat irgendwann mal keine Motivation oder was weiß ich, was alles Mögliche so. Und deswegen glaube ich, ist es besser, wenn man sagt, ja, okay, ich versuche ab dem 1. Oktober mehr Sport zu machen und 3-mal ins Gym zu gehen und das durchzuziehen und so. Aber wenn ich das mal eine Woche nicht schaffe, ist nichts verloren und ich bin kein Loser, sondern ich mache dann einfach die nächste Woche weiter. Anstatt so zu denken, so, ja, nein, ich mache nur das und ich muss so und so ernst bleiben und das durchziehen, weil du kannst, ich glaube, was einfach, ich meine, ich finde so eine Challenge super, aber ich finde es für die mentale Psyche schwierig durchzuziehen und ich denke auch für den Körper so an sich ist es auch schwierig durchzuziehen. Und vor allem, also sie waren dann auch so, ja, auch keine Ablenkung und keine Ahnung, manche waren dann auch so auf keine Partys gehen und soziale Kontakte einschränken und ja, ich weiß auch nicht, ich glaube,
aber haben Gedanke so als
davon.
Also was ich gut finde, ist so, ja, man fokussiert sich auf sich und seinen Körper, das finde ich gut, aber was ist denn das Ziel dahinter? Das Ziel ist ja bei diesen Challenges ganz oft nicht, ich werde glücklicher oder ich werde gesünder, sondern ganz oft ist einfach nur das Ziel, ich nehme ab oder ich baue Muskeln auf. Und es ist sehr auf das Aussehen von einem Körper fokussiert und das finde ich ein bisschen schwierig. Also klar, sie machen dann noch so diese Motivation rein. Ich weiß nicht, kennst du diese 70 Days Hard Challenge oder 90 ja. Day Hard Challenge, genau. Ja. Und da ist ja so, man muss eine Gallione an Wasser trinken am Tag. Und ich habe das mal ausgerechnet. Und bei mir wären das, glaube ich, 4 Liter oder 5 Liter fast.
Ja.
3,5 bis 4 Liter. Und das ist, für meinen Körper ist das viel zu viel. Ich könnte nie im Leben so viel Wasser trinken. Also ich trinke jeden Tag ungefähr 2,5 Liter. Und das ist wirklich in Ordnung. Ich habe mir das antrainiert, dass ich jetzt mehr trinke. Aber es macht, die machen da keinen Unterschied zwischen einem 1,90 Mann oder 1,95 Mann, der körperlich arbeitet, und mir, die unter 1,70 ist.
Ja.
Die nicht körperlich arbeitet. Also klar, beim Sport, da trinke ich auch mal so 1 Liter Wasser oder vielleicht 1,5 Liter Wasser, je nachdem, was für Sport ich mache. Aber den Rest des Tages trinke ich dann vielleicht noch 1,5 Liter und das war's, dass ich bei 3 Liter bin. Ich kann nicht jeden Tag, und selbst wenn ich keinen Sport mache, ich kann nicht jeden Tag 4,5 Liter trinken.
Ja, das stimmt schon. Also die haben das auch da quasi mit dieser Clean Diet und was weiß ich, was alles Mögliche. Verstehe ich
nicht so alles? Viel, was ich alles Mögliche.
Ich verstehe es schon und ich finde es sehr bewundernswert für diese Leute, die das durchziehen. Ich habe aber auch gemerkt, weil du jetzt das mit diesem Galleon of Water gesagt hast, ich glaube, dass dieser Trend auch aus Amerika kommt.
Ja.
Und da trinken die ja eh sowieso mehr und haben auch natürlich ein anderes Verständnis, was Clean Eating angeht, habe ich das Gefühl. Und natürlich auch ein anderes Verständnis, was Ernährung angeht und auch was
Aber Building angeht. Aber weißt du, was lustig ist? Es gibt
ja
sehr viele Videos von Leuten, die quasi sich filmen, wie sie mit so Challenges anfangen, aber nie welche, die sagen, ich habe jetzt diese Challenge abgeschlossen.
Ja, natürlich, weil das ja schwierig ist.
Ja, und das finde ich irgendwie total doof, dass man dann, also ich finde es als Motivation gut, dass man so eine Challenge macht, aber ich finde es irgendwie doof, dass diese Challenge dann, oder man direkt, das hast du ja vorhin erwähnt, direkt man ein schlechter Mensch ist oder man sich schlecht fühlt, wenn man es mal eine Woche nicht geschafft hat. Und außerdem denke ich mir immer, haben alle Leute, also um sowas, um etwas zu verändern, also sei es die Ernährung, sei es der Sport und sei es die Routine, die man im Alltag hat, da braucht man unfassbar viel Kraft und Zeit, die man investiert in eine Veränderung. Und das geht nicht innerhalb von einer Woche, dass man das macht. Und ich denke mir bei solchen Challenges immer, habt ihr so viel Zeit? Weil diese 90 oder wie heißt die 90 Hard Challenge, wo es darum geht, 90 Tage diese Sachen zu machen, da geht es darum, dass du 2-mal am Tag Sport machst und eine Sportart davon muss draußen sein. Das heißt, du musst einmal Sport draußen machen, musst einmal Sport drin machen, du musst diese das Wasser trinken, du musst nach dem Aufstehen ein Buch lesen und es darf keine Belletristik sein und du musst mindestens 10 Seiten davon lesen. Und was war da noch? Also es waren so ganz viele Regeln und an sich fand ich die Sachen total gut, aber wenn ich jetzt mein Leben prinzipiell mal ansehe, also beispielsweise gestern, ich bin gestern aufgestanden um 6 Uhr morgens. Ich hatte eine Verabredung um 11 Uhr in München. Ich hatte um 6 Uhr morgens einfach nicht die Kraft, aufzustehen und eine Runde zu joggen. Weil ich bis um 12:30 auf war, weil ich am Tag vorher noch ein Konzert hatte. So,
tja.
Ich habe 5 Stunden geschlafen, bin aufgestanden und musste dann zum Zug gehen. Der Zug hatte dann noch Verspätung, weil Oktoberfest war und dann die ganzen Leute es nicht einsehen wollten, dass sie nicht mehr in den Zug reinpassen. Dementsprechend war ich dann auch viel zu spät bei der Verabredung, bin dann in den nächsten Zug reingehoppt und war dann die ganze Zeit im Zug, wo ich so denke, ja, okay, wie soll ich denn im Zug mit Gepäck Sport machen, Was ich vielleicht machen, ich habe gelesen, das habe ich gemacht, aber ich habe ein Buch gelesen. Ich habe kein Nicht-Fictional-Buch gelesen. Ich habe es gut, ich habe es geschafft, 3 Liter zu trinken, da bin ich ganz stolz auf mich. Aber ich bin halt auch nicht rechtzeitig nach Hause gekommen, um dann irgendwie anderen Sport zu machen. Weil ich finde, so gut diese Challenge auch ist, jede Challenge sagt, achten Sie auf genug Schlaf. So, aber wenn ich alles durchziehen würde, was in diesen Challenges verlangt ist, dann würde ich ja nur 3 Stunden am Tag schlafen. Weil irgendwo musst du auch arbeiten. Und du kannst sagen, okay, ich versuche jetzt langsam Sport in meinen Alltag zu integrieren. Ja, das kannst du machen, aber es wird dir nicht jeden Tag gelingen. Und es wird dir auch nicht jeden Tag gelingen, eine Gallione an Wasser zu trinken. Und es wird dir auch nicht gelingen, dich jeden Tag so zu strukturieren, weil es eben Einflüsse gibt, auf die du keinen Einfluss hast, wie zum Beispiel, dass du krank wirst, wie zum Beispiel, dass Termine sich verschieben, Züge ausfallen oder irgendwelche Sachen plötzlich ganz dringend werden, die du erledigen musst. Und dann fällt halt sowas wie Sport meistens hinten runter und deswegen sollte man da kein schlechtes Gewissen haben, weil man jetzt einen Tag diese Challenge gefailt hat. Weil, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es irgendeine Person da draußen gibt, die 90 Tage es schafft, wirklich und nebenbei arbeitet und Verantwortung trägt, 90 Tage das durchzuziehen.
Tja, vielleicht schon, aber die Frage ist, ob die Person dann damit auch glücklich ist, ne?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es machbar ist, solche Challenges komplett durchzuziehen. Also diese Challenges mit jedem Tag plus 3 bis 5 Mal die Woche. Also ich glaube, 3 Mal die Woche ist vielleicht schon realistisch. Das kann man schon machen. 5 Mal die Woche können andere Leute auch machen, aber dann müssen halt gewisse Gegebenheiten vorgegeben sein. Also zum Beispiel bei mir, ich komme gar nicht so oft in die Nähe eines Fitnessstudios, wenn man nicht angemeldet ist. So, oder du halt einfach nicht vor Ort bist, dann schaffst du das halt einfach nicht. Und ich finde eher, dass solche Challenges jemanden demotivieren, als dass sie wirklich einen motivieren.
Ja, das stimmt.
Also am Anfang motivieren sie einen, aber dann, wenn man sie nicht schafft, demotivieren sie einen.
Ich wollte nur davon erzählen, also für alle Leute, die jetzt irgendwie motiviert sind, deswegen. Ihr könnt es sicher googeln und findet da ein bisschen mehr Informationen dazu oder auch irgendwelche TikToks-Reels, die euch vielleicht motivieren oder nicht. Ich wollte es nur mal besprechen. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie.
Wir lesen gehypte Bücher.
Wie schon in der letzten Folge angekündigt, habe ich My Dark Vanessa fertig gelesen. Und die Vanessa hat dieses Buch auch schon vor einigen Jahren oder vor 2 Jahren hast du es
Ich glaube, vor
gelesen.
2 Jahren habe ich es gelesen.
Ich finde es total schwer, diesem Buch eine Wertung zu geben, weil es meiner Meinung nach ein total wichtiges Thema anspricht, worüber ich eigentlich nicht werten möchte. Ich glaube, wenn ich dem Buch, also dadurch, dass das Buch so viele Emotionen bei mir ausgelöst hat, würde ich dem Buch 9 Punkte, also 9 Sterne geben von 10 in seinem Genre. Insgesamt wären es wahrscheinlich 7. Wenn ihr das Buch nochmal lesen wollt, ohne Spoiler zu haben, dann schaltet jetzt bitte ab. Und für alle, die gerne bleiben wollen und die ein bisschen was über das Buch erfahren wollen oder das Buch vielleicht sogar schon gelesen haben, die bleiben jetzt noch dran. Also, das größte Problem, was ich mit dem Buch hatte, war wirklich die Hauptcharakterin. Sie hat mich so aufgeregt. Ich hätte am liebsten ihren Kopf genommen und gegen die Wand gedonnert, weil ich so oft nicht verstanden habe, warum sie sich gewisse Dinge einredet oder gewisse Dinge sagt. Also beispielsweise ist sie die ganze Zeit von sich so überzeugt gewesen, dass sie ja eine Einzelgängerin ist und dass sie ja keine Freunde hat und dass sie auch keine Freunde braucht. Und das hat mich so sehr genervt, weil es einfach nicht gestimmt hat, weil es war nie so, dass sie mit den anderen Leuten nichts anfangen konnte oder irgendwie eine schlechte Beziehung zu den anderen Menschen hatte, sondern sie hat sich irgendwie auf eine romantische Art und Weise die ganze Zeit einreden wollen, dass sie ja das einsame Büchermädchen ist. Und das ist halt so ein Klischee, was in so vielen Büchern existiert und was mich halt total nervt einfach.
Ja, aber du musst besehen, es ist ja auf einer wahren Begebenheit beruht es ja.
Ja. Yeah.
Genau, und die Frau hat ja die selber dazu interviewt. Also ist es quasi ein nicht unbedingt die Ursache der Autorin, dass sie die so beschrieben hat, sondern wahrscheinlich einfach die Frau selbst.
Okay.
Verstehst du?
Also was mich halt, ja, also ganz oft hat man als Leser, weil man eben eine andere Perspektive hat, das hat mir dieses Buch auch sehr gezeigt, sich gedacht, hä, warum erkennst du das nicht? Wieso merkst du das nicht? Also beispielsweise, also in dem Buch geht es ja um sexuellen Missbrauch und die Frau oder diese Vanessa, die blickt zurück auf ihr Leben, wie dieser Missbrauch angefangen hat. Und einerseits, sie war auch irgendwie in dem Buch ein sehr unzuverlässiger Erzähler. Also unzuverlässige Erzähler sind ja Erzähler, die nicht so zuverlässig erzählen. Also, dass sie mal das eine behauptet und dann 10 Seiten weiter behauptet sie was anderes.
Mhm.
Und mal erzählt sie davon, ja, dass sie vergewaltigt wurde und dass es eine Vergewaltigung war. Und dann erzählt sie so, ja, aber sie wurde ja nicht missbraucht.
Ja.
Dass sie die ganze Zeit da so hin und her geswitcht hat, kann es nachvollziehen, dass sie das hatte, weil sie damit nicht klargekommen ist als Mensch. Aber als Leser hatte ich das so, also mich hat das so wütend gemacht, so, bitte erkenn es doch einfach an. Und dann, was mich auch extrem sauer gemacht hat, war, dass sie so unterschieden hat, so zwischen die Frauen wurden missbraucht, aber die wurden ja nicht richtig missbraucht, weil die wurden ja nur nicht körperlich missbraucht, die wurden ja nur psychisch missbraucht, also so, die wurden ja nur angetouched.
Mhm.
Und das hat mich halt auch total wütend gemacht, dass sie halt so sich selbst immer die ganze Zeit als das größte Opfer darstellen wollte und dass sie absolut keine Hilfe angenommen hat. Also ich kann es nachvollziehen aus ihrer Perspektive, aber es hat mich wütend gemacht, als ich das Buch gelesen habe, weil in dem Buch es mehrere, also es gibt da, das hat mich auch total sauer gemacht, es gibt in dem Buch, okay, Achtung jetzt, Spoiler. Es gibt in dem Buch eine Freundin, die ihr helfen möchte. Und wie sie diese Freundin behandelt, finde ich unter aller Sau. Die Freundin möchte ihr nur helfen, sie schlägt die Hilfe aus. Dann gibt es später noch einen Lehrer, der ihr helfen möchte. Sie schlägt es schon wieder aus, die Hilfe.
Mhm.
Weil sie sich das irgendwie nicht eingestehen möchte. Und irgendwie hat mich das beim Buchlesen so wütend gemacht einfach, dass sie es einfach nicht anerkannt hat. Ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, jetzt großer Spoiler, wer das Buch noch lesen möchte, bitte lest jetzt das Buch. Und wenn ihr es nicht lesen wollt, könnt ihr jetzt zuhören. Am Schluss ist es ja so, der Typ bringt sich selber um. Also es ist nicht ganz am Schluss, passiert in der Mitte des Buches. Aber er erhält nicht seine Strafe. Und sie zeigt ihn nicht an, sie macht gar nichts. So, sie kommt langsam in die Erkenntnis rein, aber es kommt in dem Buch nicht zu so einer Conclusion, so, die ich mir irgendwie gewünscht hätte. Also es kommt nicht zu dem Ergebnis, der Mann hat mich missbraucht und es war ein riesiges Arschloch. Und ich bin nicht schuld daran, sondern es war die ganze Zeit so, ja, aber manchmal mochte ich es ja, deswegen hat er mich ja nicht missbraucht. Und ich hätte mir halt so sehr gewünscht, dass es am Ende so diese Wendung bekommt und sie wirklich die Erkenntnis hat.
So, ja, und das war genau das so. Finde ich tatsächlich an dem Buch total gut.
Ja?
Weil, ja, also ich muss sagen, ich habe es ja damals gelesen und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen und man bekommt durch das Buch halt einfach mit, dass sie so ja davon ausgegangen ist, ja, es war eine Beziehung, die von uns beiden ausgegangen ist. Auch wenn sie ja damals sehr jung war und minderjährig war und so. Und dass es viele Sachen gab, die sie irgendwie nicht mochte an ihm und so. Aber trotzdem hat sie das niemals als Missbrauch angesehen, obwohl es natürlich ein Missbrauch war. Und ich konnte viele aber Sachen von ihr...
Teilweise hat sie es ja angesehen.
Ja, genau, teilweise, aber dann teilweise doch nicht. Und ich kann es aber auch nachvollziehen, dass sie dann sagt so, weil sie reflektiert ja nur darauf oder daraus, weil sie ein anderes Mädchen, mit der er anscheinend etwas hatte, kontaktiert. Und deswegen fängt sie halt wieder an, darüber quasi nachzudenken. Und sie hat ja diese Beziehung irgendwann mal dann auch aufgehört. Es ist ja nicht mehr weitergelaufen und so, aber man sieht halt, dass diese Frau eigentlich nach dieser Beziehung auch total eine gebrochene Frau war. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie das glücklichste
Leben ever war. Sie hatte die ganze Zeit noch Kontakt mit dem Typen.
Was? Ja, ja, schon klar, aber sie hat ja diese Beziehung nicht krass lange, also jetzt nicht bis am Anfang des Buches fortgeführt. Also sie hatte so sporadisch Kontakt mit ihm.
Ja.
Genau, aber weil sie halt gesagt hat, so ja, nein, es fühlt sich für mich nicht so schlimm an. So, und tatsächlich konnte ich es nachvollziehen vom Lesen, auch durch ihre Persönlichkeit, so ja, okay, es ist so. Und ich meine, natürlich, du würdest dir wünschen, so ja, natürlich, sie erkennt das und so, aber ganz oft ist es halt einfach so bei solchen Sachen, dass die Leute das halt nicht erkennen. Und ja, sie hat es halt auch nicht wirklich erkannt oder nicht erkennen wollen. Und das fand ich aber deswegen richtig gut. Weil, wenn ich dann wieder ein Buch lese und dann sehe, so, ja, okay, sie hat es erkannt und so, dann fand ich da das aber halt richtig gut, weil es halt wirklich so war, wie das halt diese Frau quasi erlebt hat. Und was ich auch ganz krass fand, war, ich meine, dass das auf dem IU-Campus stattfindet. Das Buch. Mhm. Zumindest teilweise, und IU ist Indiana University und die ist in Bloomington und da war ich schon mal auf einem Wettbewerb. Ah, okay. Genau, und deswegen konnte ich mir ganz genau vorstellen, wie das da so quasi ablief und wie es quasi ist und so. Ich fand's tatsächlich sehr gut und mich hat sie auch nicht als Protagonistin aufgeregt, wie dich. Dass sie sagt so, ja, sie will da keine Hilfe akzeptieren und so. Ich fand es gerade sehr interessant, was sie gesagt hat, so, ja, sie geht quasi von diesem Standpunkt aus, dass so lebt sie, so ist ihr Leben, das macht sie und so ist sie glücklich, genau, und sie braucht diese Hilfe nicht.
Aber sie ist ja nicht glücklich.
Ja, aber wenn sie das
nicht akzeptiert, also nicht einsieht. Sie redet sich ein, dass sie glücklich ist.
Ja, ja, schon klar, aber es gibt halt diese Leute.
Mich hat es mehr aufgeregt, dass sie... Ja, mich hat es mehr aufgeregt, dass sie sich die ganze Zeit so viele Sachen eingeredet hat, von denen sie aber in sämtlichen Passagen dann vorher erzählt hat, die einfach nicht so sind. Sie hat sich aber die ganze Zeit vor sich selbst rechtfertigt. Deswegen, ich verstehe, wie sie gedacht hat, aber ich konnte es nachvollziehen. Ich verstehe, wie sie gedacht hat. Und ich weiß auch, was das Problem dahinter war. Es gibt dann einen Satz, den ich sehr interessant fand. Da ist sie dann mit ihrer Psychologin zusammen und sagt, ja, es muss aber eine Liebesgeschichte gewesen sein. Es geht nicht anders. Sie würde es quasi nicht ertragen, wenn es keine Liebesgeschichte war. Weil sie das alles nur ertragen konnte, weil sie sich eingeredet hat, dass es eine Liebesgeschichte war. Und dass sie sich so ein bisschen davor selbst schützt. Und einerseits, ich kann es verstehen, dass sie so denkt und dass sie sich das alles eingeredet hat, aber als Leser, als außenstehender Leser, hat mich das so wütend einfach gemacht.
Okay.
Weil man sich, also ich habe mich zu sehr in sie hineinversetzen können und es hat mich auch irgendwie sehr zum Nachdenken angeregt. Weil
zum Beispiel mich hat es nicht wütend gemacht. Mich hat es eher nachdenklich und traurig gemacht.
Ja, nachdenklich und traurig, aber mich hat es auch ein bisschen wütend gemacht.
Nein.
Ich muss dazu sagen, dass es bei uns an der Hochschule, also nicht nur an der Hochschule, sondern auch an der Schule, ich kenne mehrere Fälle, wo Professoren mit ihren Schülern eine Affäre hatten oder sogar zusammengekommen sind. Mhm. Und Ich fand es immer nie gut und ich weiß jetzt auch, wie das auch zustande kommen kann.
Ja.
Und ich habe mich jetzt gefragt, ob es in der, ob ich, weil ich es mitbekommen habe von mehreren Personen oder gewisse Dinge weiß, ob es meine Aufgabe ist, diese öffentlich zu machen oder die denen quasi den Mensch zu helfen. Also, I don't know, also das heißt, ich bekomme mit, eine Freundin von mir ist mit einem Professor zusammen und sie haben ein Verhältnis. Ist es meine Aufgabe, die Freundin vor dem Professor zu schützen und den Professor deswegen anzuzeigen? Oder darf ich mich in diese Beziehung nicht einmischen? Weil, also in dem Fall sind ja beide über 18 gewesen, aber in dem Fall selber, da war die 15, das ist ja dann minderjährig, das ist dann was ganz anderes.
Also ich würde sagen, sobald beide Parteien über 18 ist, ist es not your business.
Ja, aber trotzdem,
wenn es deine Freundin ist, ja, dann kannst du mit ihr sprechen, aber ich würde niemals irgendetwas gegen den Professor machen, tatsächlich, ich persönlich
zumindest. Aber trotzdem ist es ja
eine Missachtung von Schutzbefohlenen. Ja, ja.
Von Schutzbefohlenen. Und das fand ich ja so schlimm, weil in dem Buch ist es ja auch so, dass er die ganze Zeit sagt, ja, er ist dem das Leben versaut wird. Und wenn sie es melden würde, würde auch ihr Leben schlecht gemacht werden. Dabei ist er ja derjenige, der sie von der Schule fliegen lässt. Mhm. Und dabei ist ja er derjenige, der ihr Leben versaut. Und er redet ihr die ganze Zeit das ein, dass wenn sie das melden würde oder irgendwas melden würde, dass dann sie in irgendwelche Strafanstalten gehen müsste für schwer erziehbare Kinder, was ja gar nicht der Fall ist.
Mhm.
Und was sie auch am ersten Moment auch weiß, dass das Bullshit ist, aber er redet so lange auf sie ein, dass sie das nicht weiß. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, so eigentlich geht es ja dann gar nicht klar, weil er oder weil die Person, die dann quasi der Chef ist oder die er höher gestellt ist, auch wenn du über 18 bist, bist du trotzdem demjenigen nicht gleichwertig. Also die Beziehungsebene ist nicht auf derselben Ebene.
Mhm.
Und ist es dann meine Aufgabe, da zu intervenieren? Weil es kann ja wirklich so sein, wie in diesem Buch, dass das Mädchen wirklich oder die Frau, oder es kann ja auch andersrum sein, dass es eine Professorin ist und das ist ein Schüler, dass sie das nicht sehen und umgarnt werden und denen Dinge eingeredet werden, die aber nicht wahr sind. Und jetzt habe ich quasi so ein bisschen so ein Problem mit meiner, also was heißt Einstellung, aber ich weiß nicht, wie ich handeln sollte, wenn ich davon nochmal mitbekommen sollte.
Finde ich auch schwierig, aber ich glaube, es gibt ja immer so wie Frauenbeauftragte oder so bestimmte Stellen, an die man sich ja dann wenden kann für Beratung.
Ja.
Und ich glaube, ich würde mich dann quasi in diesem Fall einfach an diese Beratungsstelle wenden, die Situation erklären und sagen so, ja, also ich habe mitbekommen von dieser Situation, wie würden Sie denn mir empfehlen, mich zu verhalten? Weil die wissen ja dann auch rechtlich, wie das aussieht und psychisch und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach Leute, die ja professionell damit also quasi wissen, wie man damit umgeht mit solchen Fällen.
Ja, und zwar, was ich noch erwähnen wollte, ich hatte letztens auf meiner For You-Page eine Frau, die über sexuellen Missbrauch aufgeklärt hat. Und da wurde die Frage direkt gestellt, ob sie denn dabei Lust verspürt hat. Und dann hat die Frau gesagt, ja, das geht gar nicht anders, weil der Körper ja darauf gepoolt ist. Und das ist etwas, was die Täter dann immer nehmen, ja, es hat dir ja gefallen. So. Weil du, und das ist auch ein Problem in dem Buch gewesen, dass der Typ ihr die ganze Zeit vorgeworfen hat, ja, es hat dir ja gefallen und du fandest es ja gut.
So. Ja.
Aber sie fand ja nicht alles gut und dass sie halt deswegen, weil ihr ein Teil gefallen hat oder ein Teil Der Körper ist darauf ausgerichtet, wenn du ihn gewisse Weise stimuliert, Lust zu empfinden. Aber du kannst ja auch Nein sagen oder beziehungsweise es ist auch Missbrauch, wenn es dir quasi gefallen hat, wenn du davor nicht wolltest, dass es passiert.
Ja.
Und es dann über dich ergehen lassen hat. Das ist kein Indikator dafür, dass es kein Missbrauch war. Das wollte ich noch einmal erwähnen, weil ich das ganz interessant fand und ich das dann auch super schwierig in dem Buch fand, weil sie dann irgendwie so mega viele Schuldgefühle hatte und er das auch teilweise irgendwie so richtig ausgenutzt hat. Also so, dass ihr Körper auf gewisse Art und Weise reagiert hat, obwohl sie das teilweise gar nicht wollte. Und das fand ich halt sehr interessant zu lesen. Und wollte ich auch in dem Falle nochmal erwähnen, dass falls ihr in so einer Situation seid, bitte meldet es, bitte meldet euch an das Frauentelefon, bitte sucht euch Hilfe und redet euch bitte nichts ein, dass irgendwas nicht so schlimm wäre.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass es vor allem bei Frauen so ist, dass denen die ganze Zeit über oder auch als Kind, also auch Männern, aber auch Frauen eingeredet wird, das war ja, ist ja nicht so schlimm, dass man nicht ernst genommen wird. Und das finde ich ganz schlimm. Also wenn ihr etwas als schlimm empfindet, dann meldet ihr es bitte und lasst euch nicht von anderen, lasst euch nicht von euch selber und auch nicht von anderen oder irgendwelchen Stimmen im Kopf einreden, ja, es ist ja nicht so schlimm. Das ist mir ganz wichtig zu sagen.
Ja. Tja, ich glaube, das war unser Schlusswort.
Ja.
Let's call it a day, wie der Engländer sagt.
Folgt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen, abonniert uns und bewertet uns positiv auf den Konsumplattformen eurer Wahl. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
Bis dann, tschüss.
Ciao. Thank you.